Doch, doch, ich habe Sex geliebt. Also ich denke, dass meine Damen tatsächlich, die mit mir zusammen waren, den habe ich durch meine Leidenschaft für diese Arbeit schon einiges abverlangt. Ja. Und das habe ich denen auch immer mit viel Respekt honoriert. Also ich weiß, dass das eben nicht ohne ist, was ich da treibe. Ja. Ich denke, hätte ich jetzt mit denen weniger Sex gehabt, dann hätten sie das durchaus öfter beanstandet und hätten gesagt, nein, so geht es nicht. Ja, sie sind auch noch da. Und dann wäre ich vielleicht auch in die ein oder andere Misere noch öfter gekommen. Aber das hat ganz gut geklappt tatsächlich. Aber es ist dann so, wie es ist. Ja, ich habe schon einen hohen Libido. Ja, ich habe es auch immer wieder festgestellt, gerade so im Frühling, ja, stelle ich immer wieder fest, es gibt immer noch teilweise bis heute so spontan Erektionen bei mir, wo ich dann denke, Junge, du bist eigentlich jetzt nicht mehr irgendwie in der Oberstufe des Gymnasiums, ja, wo deine Geschichtslehrerin dich irgendwie attracted, weil sie besonders große, voluminöse Aussichten bereit hielt.
Welcome to Rhine and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hi, hier ist Jones. Welcome back zu einer neuen Interviewfolge. Heute habe ich zu Gast einen der bekanntesten deutschen männlichen Pornodarsteller. Jason Steele ist seit 25 Jahren im Business. Hat angefangen, als er 18 Jahre alt war und hat bis heute ungefähr mehr als 3000 Pornos und Szenen gedreht, was rein rechnerisch ungefähr 3 Pornos in der Woche ist. Und du kannst dir vorstellen, ich wollte nicht nur die typischen Pornos da Fragen stellen, sondern vor allem die Persönlichkeit dahinter richtig kennenlernen. Wie es ist, wenn man weiß, dass Millionen Menschen dir beim Sex zugeschaut haben. Wie sein Privatleben sich durch die Pornografie verändert hat. Wie seine Beziehungen sich verändern. Wie er Beziehungen, Sexualität privat lebt. Ob ihn noch irgendetwas überraschen kann. Ob es Szenen und Momente in oder bei Pornodrehs gibt, die intimer oder verletzlicher sind als seine privaten Begegnungen und was er in der Branche verändern würde, wie er denn die Branche in der Zukunft sieht, Trends von OnlyFans beispielsweise, aber auch ja, der Einfluss von künstlicher Intelligenz, wie sich das auf die Zukunft auswirkt und vieles, vieles mehr. Ein unglaublich spannendes Gespräch. Du erlebst unglaublich viele tiefe Einblicke in die Branche, die du sonst normalerweise niemals sehen und hören würdest. Deshalb empfehle ich dir wie immer, die Folge ganz durchzuhören. Du wirst von Anfang bis Ende Neues über diese Branche lernen. Wenn du mehr über dich lernen möchtest, wenn du hemmungsloser, freier, schamloser dein Ding machen möchtest, drauf scheißen möchtest, was andere von dir denken, wirklich herausfinden möchtest, was du willst, wohin du deine Lebensenergie kanalisieren möchtest, dann gibt es Trainings, und zwar unser Retreat im April in Datça, vom 11. bis zum 19. April 2026 in der Türkei, sind wir bereits über die Hälfte ausgebucht. Das Crazy Magic Sex Bomb Retreat ist genau das, was dir hilft, aus deiner Haut herauszukommen, Sexualität, Intimität, aber auch deine Lebensenergie frei und hemmungslos zu erleben, in dein Leben zu übersetzen. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau in den Shownotes nach dem Link. Trag dich in unseren Newsletter ein, da erhältst du alle Informationen über die Details des Retreats, über verfügbare Plätze und so weiter. Und ja, geh auf reinundraus.com, schau dir alle unsere Termine an. Beide Retreats für das nächste Jahr sind online. Die einen sind mehr für die Sexualenergie, das andere ist mehr für die Herz- und Liebesheilung. Und wenn dich eins davon anspricht, bewirb dich unverbindlich, lass uns sprechen und ich freue mich schon, dich nächstes Jahr in einem unserer Workshops begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Dein Jones. Was ist Sex für dich? Was würdest du als Pornodarsteller sagen? Was ist Sex für dich?
Also für mich ist Sex schon auf jeden Fall also immer die intimste, emotionalste Connection, die du haben kannst mit einem Menschen. Ja. Also es löst bei beiden Glücksgefühle aus. Ja. Mhm. ein wolliges Gefühl, was sich dann so steigern kann, ja, beziehungsweise steigern sollte, ja, und dann letztlich da tatsächlich in einen übertriebenen Dopaminausstoß endet, ja, der vergleichbar ist mit also mit wirklich richtig nicem Zeug so. Also ja, es ist so, also an diesen Orgasmus, an diesen Dopaminausstoß kommt bisher auch keine Droge, ja.
Ja.
Also ich habe von tatsächlich von Heroin-Junkies gehört, dass das so ähnlich sich verhalten soll, aber man muss dazu sagen, von dieser Droge, also ich persönlich denke, man kann davon nicht abhängig werden in dem Sinne, ja, aber man verfällt ihr auf jeden Fall, wenn man eine gewisse Beziehung und eine Bindung hat zu dem anderen Menschen, und das ist das, was es wahrscheinlich auch eigentlich ausmacht, denn wir sind ja eigentlich Gruppentierchen, ja, wir mögen oder soziale Wesen, wir mögen also lieber in einer Community oder in einer Partnerschaft sein, als nur für uns alleine. Das kann zwar auch spannend sein, wenn man irgendwie Trapper ist in Sibirien durchaus, aber, aber auch da würde ich mir, glaube ich, wünschen, eine Partnerin zu haben. Ich habe früher immer so Träume gehabt, so, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, es gab früher immer so ein altes Spieleset Dino Riders.
Ja. Ja.
Und dann waren die so hochtechnologisiert ausgestattet mit irgendwelchen Gimmicks und so. Und dann konnte man die fliegen und so. Und da habe ich mir mal vorgestellt, ach, das wäre doch schon geil, so nochmal in der Uhrzeit abzuhängen. Aber alleine habe ich damals auch schon für mich festgestellt, wäre mir doch zu langweilig. Einfach mit einer mit der richtigen Partnerin wäre es doch viel nicer, diese ganzen Sachen dann zu entdecken, ja.
Ja, ja, ja. Oh, wow, was für ein Einstieg. Ich meine, du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du mit 18 Jahren angefangen.
Ja.
Du bist 25 Jahre in diesem Business. Und wie viele, also ich glaube, irgendwo online hast du erzählt, du hast ungefähr so 3000 Szenen und Filme gedreht, mehr plus minus.
Ja, das stimmt. Also
wow.
Es sind, man muss dazu sagen, genau. Ich habe es mir nie aufgeschrieben. Ja, ich kann das, muss auch am Ende sozusagen hochrechnen.
Ja.
Und in meiner Anfangszeit hatte ich wahrscheinlich noch nicht so viele Szenen, aber es kam dann irgendwann mal so an so einen Punkt, dass ich so anhand meiner Rechnungen konnte ich das dann immer ganz gut nachvollziehen, dass ich so in etwa zwischen 100 bis 140 Szenen gemacht habe im Jahr.
Ja.
Und auch mit manchen oder an manchen Tagen hat man dann auch 2 Szenen gemacht oder sogar 3 Szenen. Als ich noch jünger war, habe ich auch durchaus mal 3 Szenen noch abgedreht, irgendwie so von morgens bis abends. Und wenn man das dann tatsächlich überschlägt, so, dann man kommt dann schon durch auf einen Durchschnittswert von irgendwo mindestens auf 100, wenn nicht sogar eben 120. Ja, und wenn man das hochrechnet, mal 25 Jahre, dann ist man tatsächlich irgendwo in dem Bereich 2500 bis 3000.
Ja.
Der Bodycount, das bin ich auch schon oft gefragt worden. Ich musste mich auch erstmal belehren, was überhaupt ein Bodycount ist oder so. Aber der wird wahrscheinlich auch roundabout bei 2000 liegen, da ich auch mit einigen Mädels auch durchaus mal öfter gedreht habe oder so.
Ja, ja.
Und ich habe mir ja nie so viele Gedanken drüber gemacht, aber wenn es einem irgendwann mal doch bewusst wird,
ja,
dann stellt man schon fest, dass das eine ziemliche Hausnummer ist, auch für mich selber so. Also war so nicht zu erwarten. Ich sage das ganz gerne, es hat sich einfach berufsbedingt ergeben. Ja. Und ich hatte wirklich tolle Momente mit vielen unterschiedlichen Damen. Das Einzige, was mich wirklich tatsächlich bei dieser Sache ein bisschen stolz macht, ist, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, ich habe mit vielen Damen aus vielen, sehr vielen unterschiedlichen Ländern Sex gehabt. Ja.
Oh ja.
Und ich glaube, wir haben 196 gelistete Länder. Ich glaube, so durchaus die Hälfte habe ich locker geschafft.
Wow. Wow. Wow, das ist so, ich meine, wir haben echt viele Fragen dazu, aber wenn du das so erzählst, ich habe es mal im Kopf so überschlagen, das ist über die Jahre hinweg so 2 bis 3 Szenen oder Drehs in der Woche.
Mindestens.
Und das ist schon ein Ding, ich meine, ich weiß nicht, ob du jedes Mal dann auch kommst dabei, ob du jedes Mal ejakulierst, aber also ich denke mir, fuck, das ist richtig Arbeit, also bist du Naturtalent in der Hinsicht, dass du übermäßigen Lust auf Sex hast oder ist dein Penis einfach gemacht für einen Ständer?
Ich ahne so ein bisschen eine Mischung aus beidem tatsächlich. Also man macht sich natürlich auch so seine Gedanken so. Es gab für mich immer einen guten Vergleich, den ich festgestellt habe, so in den Anfangsjahren, wenn ich mir oder auch, ja, wenn ich so in den Millenniumsjahren, End-90ern, gab es ja diese sogenannten dieses Frühstücksfernsehen, diese Nachmittagssendungen und so.
Ja.
Und dann waren dann ein paar Jungs oder auch Mädels dabei, ja, mein Mann will immer irgendwie ständig oder er will nicht oder so, oder wir haben da zwei, dreimal die Woche Sex oder so. Und da bin ich schon durchaus damals zu der Feststellung gekommen, dass, dass es bei mir auch durchaus auf mindestens einmal am Tag hinausläuft, wenn nicht sogar eben doch zwei bis dreimal. Aber ich rede auch von den jüngeren Jahren. Man wird ja dann doch ein bisschen gemäßigt da irgendwann mit den Jahren. Und ich stelle auch fest, ich habe dann sicherlich den privaten Sex nicht vernachlässigt, aber ich habe meinen Job, den privaten Sex, durchaus vorangestellt.
Ja.
Und bin dadurch im Prinzip auch trotzdem sehr aktiv gewesen.
Ja, hat es dann, also war das dann nachträglich für deine Beziehungen? Hast du dann eher so Sex gelebt, aber keine Beziehungen mit einer Partnerin oder wie?
Doch, doch, ich habe Sex gelebt. Also ich denke, dass meine Damen tatsächlich, die mit mir zusammen waren, den habe ich natürlich, nicht natürlich, aber den habe ich durch meine Leidenschaft für diese Arbeit schon einiges abverlangt. Ja.
Mhm.
Und das habe ich denen auch immer mit viel Respekt honoriert. Also ich weiß, dass das eben nicht ohne ist, was ich da treibe. Ja?
Mhm.
Ich denke, hätte ich jetzt mit denen weniger Sex gehabt, dann hätten sie das durchaus öfter beanstandet und hätten gesagt, nein, so geht es nicht. Ja, wir sind auch noch da. Und dann wäre ich vielleicht auch in die ein oder andere Misere noch öfter gekommen. Aber das hat ganz gut geklappt tatsächlich. Aber es ist dann so, wie es ist. Ja, ich habe schon einen hohen Libido. Ja, ich habe es auch immer wieder festgestellt, gerade so im Frühling, ja, stelle ich immer wieder fest, es gibt immer noch teilweise bis heute so spontan Erektionen bei mir, wo ich dann denke, Junge, du bist eigentlich jetzt nicht mehr irgendwie in der Oberstufe des Gymnasiums, ja, wo deine Geschichtslehrerin dich irgendwie attracted, weil sie besonders große, voluminöse Aussichten bereit hielt, zumindest in der Fantasie, ja.
Ja, ja, ja. Wenn du so zurückblickst, ich will nochmal gerne an den Anfang, ich meine, du warst 18 und irgendwann war es dein erstes Mal. Gab es da irgendwann, also wie war der Prozess von erste Mal als 18-Jähriger, bist du in einer Szene beteiligt zu dem Gedanken von, wow, ich könnte Pornodarsteller werden, das könnte mein normaler Beruf werden, wo vielleicht ganz viele sagen, mach was Gescheites, mach was Anständiges.
Ich bin, glaube ich, in dem Zusammenhang, wenn nicht ein Spätzünder, aber ich würde mal so sagen, es gab bei mir so nach 7 Jahren einfach so dieses verflixte 7. Jahr, in dem ich mich tatsächlich gefragt habe, sag mal, was ist denn da eigentlich los? Ja, du bist irgendwie noch im Business, du wirst gebucht, ja, es wird nach dir verlangt, gefragt, ja, man macht dir unterschiedliche Angebote. Ich habe aber nebenbei halt ja trotzdem meine Ausbildung gemacht und mich um meine schulischen Leistungen gekümmert, habe noch einen Bachelor gemacht mit Schwerpunkt Marketing, KMU und so. Beziehungsweise das habe ich erst mit 30 gemacht. Gut, das habe ich noch mal ein bisschen später gemacht. So, das ist dann so bei Typen in den Wechseljahren, in den ersten, die sagen, die wollen noch mal unbedingt was Akademisches erreichen. aber das war auch so ein bisschen, das war durchaus für mein Ego so, ja. Aber ich habe mich dann schon gefragt, wo soll die Reise eigentlich hingehen, wie lange wird sie noch andauern, und ich hatte ja eigentlich so ein prägendes Erlebnis, gerade beim ersten Film sozusagen, weil dann irgendwie nach ein paar Monaten ist der über Umwegen in meinen Freundeskreis als Video gelangt, als Videokassette, ja.
Okay.
Und ich habe darüber keine Kenntnis erst gehabt. Die haben sich also da getroffen in so einer richtig großen Gruppe und einer haut raus, ja, ich habe den ersten Film von dem und dann haben die sich das da angeguckt. Die saßen wohl irgendwie zu 12 bei dem zu Hause, so Pärchen, Damen, Männer so. Und dann haben die sich das angeguckt, schön auf Videokassette und Videoplayer. Und ich habe dann ganz viel positives Feedback damals bekommen.
Okay.
Und war zumindest erstmal nicht, das war schon mal nicht so, dass ich sage, okay, Gott sei Dank, kein negatives irgendwie so, sondern eher positives. Aber ich war natürlich interessiert, was da nun abging. Und das führte dann sogar so weit, dass der dann sich nochmal eine Woche später oder 2 Wochen später nochmal mit einer Gruppe getroffen hat. Und die haben sich dann auch nochmal dieses Video angeguckt. Also mein gesamter oder halber Freundeskreis wusste dann im Prinzip, kannten dieses Video. Nur ich hatte es noch nicht gesehen. Ich meine, gut, ich war ja dabei. Ich wusste ja in etwa, was abging. Ja, also war das jetzt nicht so schlimm. Aber ich dachte mir schon, okay, warte mal kurz. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal gucken, was da eigentlich jetzt gedreht, abgedreht worden ist. Und dann habe ich mir den dann tatsächlich auch von dem Kollegen Ausländer, ich sage, jetzt bist du aber fertig, jetzt muss ich mir das auch nochmal angucken zu Hause. Habe mir das dann auch zu Hause angeguckt, beziehungsweise ich habe da erstmal vorgespult, weil natürlich jede Menge andere Sachen, andere Leute kamen und das hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte jetzt natürlich meine Szene sehen, da kam auch so das Intro, die Story so drumherum, okay, skip, ja. Und dann habe ich ein bisschen zu weit gespult und dann bin ich direkt in die Szene gelandet und habe mich nur selbst von hinten gesehen. Die Dame war sozusagen auf dem Sessel und ich habe es ihr im Doggy besorgt und ich konnte mich selbst das erste Mal von hinten sehen, wie mein Gemächt geläutet hat, ja. Und ich muss wirklich sagen, ich war schockiert. Ja, ich dachte, oh mein Gott, nein, ja. Das kann jetzt nicht sein. Das ist nicht real, ja. Und ich war tatsächlich so fast schon schambehaftet bei diesem Anblick, dass ich daraufhin beschlossen habe, mir 7 Jahre lang nicht einen einzigen meiner Filme mehr anzuschauen.
Ah, okay.
Ich wusste ja, was immer abging. Ich war ja immer dabei, ja.
Ja, ja.
So, aber als wir zu diesem 7. verflixten Jahr kamen, dann dachte ich so, okay, Leute, was geht eigentlich ab so? Warum rufen die Produzenten immer wieder an? Anscheinend wollen sie meine Nummer nicht löschen oder so. Ja. Also hatte ich mir dann doch mal wieder ein paar Sachen angeguckt. So, ich hatte ja auch DVDs schon oder auch noch ein paar alte Videokassetten von damals schon. Dann habe ich mir das so angeguckt so. Ja, denke ich so. Mhm. Ja, so, es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, was der da so treibt. Und bin dann tatsächlich aber auch zur Feststellung gekommen, aber er könnte durchaus noch besser. Er könnte noch ein bisschen besser machen, er könnte noch ein bisschen mehr acten, er könnte mit den Händen noch ein bisschen mehr arbeiten, okay. Er könnte durchaus noch Facial Expressions zeigen, er könnte durchaus sich nochmal das ein oder andere abgucken von den erfahrenen Darstellern, wie sie das handeln und so. Und bin dann einfach zu der Feststellung gekommen, wir machen das weiter. Ja, und dachte so, ja komm, dann machst du vielleicht noch 10 Jahre voll. Also, dass du so eine kleine Kante hast für dich selber so. Aber diese Nachfrage hörte einfach nicht auf sozusagen und sie ließen nicht locker und die Angebote wurden dann teilweise eben auch noch besser, noch größer. Die Produktion, die Sets, die wurden größer, anspruchsvoller, extravaganter. Ja. Es ging ins Ausland. Dann war ich plötzlich auch international viel unterwegs, in Spanien, in Budapest so und in Tschechien und merkte eigentlich entgegen dem Trend, der ging eigentlich runter. Ja, also die Videoproduktionen haben immer mehr nachgelassen, immer mehr Firmen haben in Deutschland im Prinzip oder auch in Berlin sind pleite gegangen. Die Copy and Paste Sachen, die Piraterie hat also wirklich massiv der Branche damals in Deutschland vor allem, aber auch international sehr viel geschadet, ja, massiv. Aha. Aber trotz dieses negativen Trends ging es für mich sozusagen immer wieder bergauf irgendwie. Ja. Und ich dachte so, ja, okay, dann lass gucken, was da noch passiert, was da noch kommt.
Ja.
Und dann hatte ich ja mein Studium, das habe ich dann noch abgeschlossen, genau. Und dann war ich im 14. Jahr meines Schaffens.
Mhm.
Und aus irgendwelchen Gründen wurde es noch verrückter für mich. Ja, also es kam noch mal mehr rein. Dann war es wieder in Deutschland. Dann kamen so ein paar neue Produktionsfirmen, die gesagt haben, ja, wir probieren uns jetzt mal aus und so. Und es hörte irgendwie nicht auf. Und dann kam im Prinzip das erste wirklich, da kam auch der German Scout ab 2017 dazu. Das war dann auch mit einer der erfolgreichsten Serien, die ich persönlich produziert hatte, wo ich die Eigenregie übernommen hatte, wo ich sozusagen vom Skript bis zur Location, bis zur Auswahl der Mädels, alles ist aus meiner Federführung sozusagen damals passiert. Ich war natürlich schon nicht erfolgsverwöhnt, aber wir hatten schon erfolgreiche Formate geschaffen, wie zum Beispiel den Bumsbus, die Stadtficker, dann hatten wir auch Bumsbüro und Internet Office gab es vorher in den ersten 10er Jahren, wo Internet noch so alles so ein bisschen new war. Und von daher wusste ich ja eigentlich schon, wenn man das so und so richtig anpackt, dann kann man daraus durchaus interessante, tolle Stories kreieren und habe das einfach fortgeführt. Die erste Dämpfer kam dann tatsächlich mit Corona. Ja.
Okay, ja, ja.
Corona hat dann tatsächlich mal wieder aufgeräumt. Also es sind dann auch mindestens 50% der Produktionsfirmen sind wieder direkt gebastelt worden, weil das Kostenmodell oder das Finanzierungs- oder überhaupt das ganze Profitmodell, das war so auf einem wackeligen Kartenmodell aufgebaut. Also es war so gerade, dass die sich so gerade damit über Wasser halten konnten, die Firmen. Und das hat natürlich eine Vielzahl der kleineren Firmen weggeschwemmt sofort und nur noch die großen Firmen sind übrig geblieben.
Mhm.
Und trotzdem Gut, ich habe dann Corona auch überlebt, aber ich sage auch, wie es ist, mit Verlusten. Also ich habe auch in den anderthalb Jahren, es ist von 100% auf 20% runtergegangen. Ja, ja. Es hat wirklich auch massiv, was an liquiden Mitteln oder Ersparnissen da war, ist aufgeraucht worden. Aber es gab dann trotzdem wieder einen Schwung für mich, denn die großen Firmen waren noch da und sie brauchten immer noch gute Darsteller und ich gehörte noch zu den guten Darstellern oder auch zu den erfahrenen Darstellern und hatte dann im Prinzip wieder einen neuen Lauf. Dann ging es weiter mit Erica Last, mit Dossier. Dossier hatte ich auch schon mal 2019 produziert, 2018 und war dann wieder sozusagen im Spiel und bin dann weiter gegangen. Das, was ich am besten konnte, habe ich immer gesagt, das mache ich. Bis halt irgendwann mal der Letzte sagt, es nützt alles nichts mehr, ja. Und da bin ich nun, 25 Jahre, ja.
25 Jahre und ich meine, so wie du es erzählst, du hattest immer eine Form von eine Strähne oder einen Run. Ich denke mir, gerade, also Männer, ich meine, du könntest jeden Zehnten fragen und er würde sagen, ja, voll, das würde ich auf jeden Fall machen, Pornodarsteller wäre mein Leben. Aber irgendwie hast du dich ja immer wieder durchgesetzt. Es gibt ja, also ich stelle mir vor, so unter Männern gibt es ja unglaublich viele Leute, die dir generell Konkurrenz machen könnten. Was hat am Ende dafür gesorgt, dass die Leute immer wieder bei dir angerufen haben? Ist das eine Professionalität? Ist das eine Funktionalität? Ist das die Menschlichkeit? Was ist das?
Das sind schon alles die Punkte, die du da gerade ansprichst. Also
okay.
Professionalität ist super wichtig.
Ja.
Also eine große Auftragsfirma, die setzt darauf, dass du eben einen Gesundheitstest hast, dass du die Standards aus einer Dokumentation bist, dass du weißt, wie du dich am Set verhältst, ja, dass du Regieanweisungen gegebenenfalls auch umsetzen kannst für eine Comedy und so weiter und so fort, dass du weißt, wie du mit der Kamera spielen kannst. Das andere ist sicherlich auch die Menschlichkeit, ja, nicht nur für das Produktionsteam an sich, sondern auch für die Damen, weil das ist halt auch super wichtig. Gerade wenn du ein Darsteller bist, der so lange dabei ist, ja, dann kommst du natürlich, am Anfang haben sie mich noch so mit Nils, mit älteren Damen in Connection gebracht. Dann bin ich so ein bisschen älter geworden, dann wurden die so langsam bleichalt, die Damen. Und du ahnst es, ja, der Mann, der bleibt nicht stehen, aber die Damen wurden dann irgendwie tendenziell jünger sogar. Was man mir heute teilweise zum Vorwurf macht, wo ich dann immer sage, ja, aber vor 20, 25 Jahren hat sich keiner beschwert, als ich mit älteren Damen gedreht habe, ja. Da war das so, ja, da wurde ich auch immer ganz gerne irgendwie so in irgendwelche komischen Rollen so auch positioniert. Ich würde nicht unbedingt alles nochmal machen, was ich damals gedreht habe. So, aber es gibt, wie gesagt, bei Pornografie eine Veränderung, eine Modeerscheinungen und Trends, die sich dann wieder verändern. Oder wo man auch selbst merkt, man hatte damals durchaus noch einen gewissen Spaß als Schwiegersohn. Ja,
ja, ja, ja, ja.
Was man dann aber heute einfach nicht mehr so machen möchte, weil es einfach auch nicht mehr angesagt ist und weil es mir eigentlich nur so tendenziell als Schwiegersohn höchstens Spaß gemacht hat, ja.
Mhm. Aber ich glaube, also ich höre raus, die gibt es auch einfach persönlich oder privat ganz viel. Also meine Frage, was würde dir persönlich fehlen, wenn du ab morgen, wenn du kein Darsteller mehr sein könntest, wenn die nächste Pandemie wirklich die Branche ausradiert, was würde dir wirklich fehlen?
Ja, das sind schon durchaus die Menschen. Also die Menschen, die Menschen und nochmals die Menschen, weil es sind einfach bei den Menschen, die jetzt sich vor die Kamera stellen, die haben schon einen gewissen extrovertierten Geist, die sind open-minded, die wollen was ausprobieren, die sind experimentell noch sehr unterwegs, sehr offen vor allem, noch nicht so eingefahren, ja. Da kann ich auch vielleicht nochmal hinzufügen zu dem Punkt, was so ein bisschen den Unterschied macht, auch die eigene Entwicklung, die Weiterentwicklung, ja. Also nicht nur so stehen bleiben auf dem, was man schon geleistet hat, sondern versuchen, seine Skills immer wieder irgendwie zu checken, zu proofen und zu reflektieren und die zu verbessern. Deshalb habe ich habe ja dann auch so trotzdem noch nebenbei so Filmkomparserie gemacht oder so und auch da merke ich es immer wieder, auch wenn ich da meine Hauptrolle bekomme, aber das sind die Menschen, die mich dann auch immer wieder abholen. Ja, es macht einfach unheimlich Spaß mit den Leuten, mit unterschiedlichen Charakteren am Set zu sein, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, ja, und mit denen eine Geschichte zu erzählen oder zu Schauspielern. Und das ist, was mir immer wieder Spaß gemacht hat, die Aufgabe, ja. Die Spannung, ja. Und da würde ich schon sagen, das würde ich schon vermissen. Das ist vielleicht auch der Faktor, um einige sagen, ich sehe noch relativ jung aus. Ich glaube, das ist aber auch immer wieder dieses Feuer, was immer wieder am Set, weißt du, wenn es die richtige Mischung hat, da wird dann immer wieder ein schönes Feuer geschürt und das Feuerwerk, was wir dann am Ende gestalten, das hält jung, ja.
Ja, das, also ich krieg das mit. Du hast einfach auch so diese extrovertierte Energie und irgendwie Bock drauf. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es früher noch mehr, stimmt das? Früher war es mehr ein Job, heute ist mehr, dadurch, dass die Branche auch immer privater wurde, ganz viele Player und Amateure, dass es mehr lustbasiert wurde, dass die Leute persönlich Bock haben drauf und vorher war es ein Star, der halt funktioniert.
Ich muss ganz ehrlich gesagt, ich stehe in das Gegenteil.
Echt? Okay.
Also wir hatten früher eher Rebellen am Set, Leute, die vor allem, weil der, sage ich natürlich ungern, aber der Rufschaden, der damals einherging mit so einer, mit so einem Job, ja, der war schon enorm. Das heißt, die Leute, die Mädels überhaupt so oder auch die Produzenten, die waren schon, das waren schon echte Charakter, richtige Persönlichkeiten, die sich da haben und nicht rinreden lassen. Und die wollten, die hatten schon durchaus ein Interesse, die haben schon hoch mit Überzeugung, mit sehr viel Überzeugung haben die ihren Job gemacht, weil die gesagt haben, nee, das ist richtig, was wir hier machen. Wir müssen die Welt aufklären, wir müssen Deutschland aus den Schlafzimmern ein bisschen herauslocken, wir müssen da wieder mehr neuen Zunder reinbringen. Und also die waren schon viel, und ich sage jetzt auch, wie es ist, auch wenn, als es damals so mit der Branche runterging, auch mit den Einnahmen, das hat sich natürlich auch bei uns bemerkbar gemacht, nicht nur, dass das Catering irgendwann immer kleiner wurde und so weiter und so fort und die Sets immer kleiner wurde, sondern auch die Gagen, die wurden dann nicht mehr höher, sondern man hat dann gesagt, ja, kannst du das vielleicht doch für das machen, für das Geld und so. Und da haben sich trotzdem immer noch genug gefunden, weil die gesagt haben, ja, sie haben Bock auf den Menschen, sie haben Bock auf die Sache, sie wussten, dass es sich richtig anfühlt. Das, was uns heute ganz gerne so verkauft wird, ist so dieses Independence-Ding und deine Persönlichkeit steht ja so im Vordergrund und so weiter und so fort. Da kann ich nur von warnen. Das hat im Amateur-Trend in den ersten Jahren des Amateur-Businesses ganz gut funktioniert, aber auch da war es schon eigentlich so eine kleine Schummelrechnung, weil alles wurde abhängig gemacht von dem Algorithmus. Ja, also genau wie heute in den sozialen Medien. Du bist nur so erfolgreich, wie oft du online bist. Du bist nur so erfolgreich, so oft, wie du was uploadest. Ja, wie oft du Präsenz zeigst und was postest und machst und tust. Und gerade auch durch das ganze Shadowbanning, was in den sozialen Medien stattfindet, was wir ja im Prinzip, in dem Sinne gab es ja in der Videothek kein Shadowbanning. Es gab in dem Sinne eine Tür, die war zu, davor stand 18, nur Zutritt vor 18, Volljährige. Und dann dahinter war die Welt offen und du hast alles sehen können, von obszön, gay, bis hin eben zu normalen Sachen, BDSM, Kinky-Sachen, die ersten Sachen, die wurden ja ausgetestet. Da ist man heute schon, steht man unter enormem Druck. Auch hat die Vielzahl der Creator, Creatorinnen zugenommen. Also auch da ist der Wettbewerbsdruck extrem hoch. Die konkurrieren zum Teil mit den großen Firmen, aber sie konkurrieren vor allem untereinander sehr stark. Ja. Und sie nehmen sich dort, also wenn sie könnten, würden sie sich auch die Butter vom Brot kratzen, auf gut Deutsch gesagt, gegenseitig. Sie gehen schon mit sehr harten Bandagen um. Ja, sie nutzen auch Tricks, also da wird dann teilweise über Fake-Accounts wird der eigene Content gekauft, damit er dann erstmal weiter oben gelistet wird auf der Webseite und so weiter und so fort. Da wird also mit unfairen Praktiken gespielt, die bestimmte Leute dann nutzen, um für sich halt einen besseren und größeren Erfolg verbuchen zu können, was es den neueren und kleineren etwas schwerer macht. Und es gibt dafür anstelle natürlich von den meisten Firmen den sogenannten Newcomer-Bonus. Ja, ich nenne das immer das Heroin der Einsteiger, ja, das Cyber-Heroin. Denn wenn der Newcomer-Bonus fühlt sich erstmal toll an. Du bekommst eine unheimliche Präsenz am Anfang, du wirst, machst gutes Geld, ja, das für einen relativ kleinen Aufwand und denkst dir, hey, wow, das ist doch cool, das muss man immer so machen. Das ist ja ganz einfach. Aber sobald dieser Newcomer-Bonus weg ist, dann stehen sie wirklich in der Realität und müssen wirklich hart arbeiten, müssen viele Stunden vor der Webcam verbringen, müssen ganz viel posten, am besten 3 Uploadings die Woche und so weiter und so fort. Und dann sind wir schon auch bei so einem Druck, Termindruck, den ich damals vielleicht noch aus einem gewissen Freiheitsgrad genießen konnte, den sie dann aber nicht mehr haben, diesen Freiheitsgrad. Denn wenn du nämlich dann nicht dran bleibst, dann ist der Zug ganz schnell weggefahren oder er wird immer weiter in Distanz. Und von daher kann ich tatsächlich sagen, ja, es hat auch Vorteile heute mit dem Unabhängigsein, aber du stehst unter wirklich vielfach mehrfachen Druck als vielleicht noch vor 20 oder auch vor 15 Jahren. das führt teilweise bei bestimmten Creatorinnen zu Burnouts und die sind dann noch nicht mal 25 oder so, ja. Oder auch zu psychischer, auch zu Depressionen teilweise. Auch bei den Jungs ist das dann so, wenn sie dann feststellen, dass sie nicht gebucht werden oder sie haben nur wenige Buchungen. Ich hatte noch das Glück, ich bin noch so reingerutscht in so eine Welt mit noch zumindest vielen Firmen. Ja, von den vielen Firmen sind jetzt auch nur noch wenige übrig geblieben, sozusagen, so ein paar große Player. Aber der Druck war nicht so da. Man musste sich nicht die ganze Zeit selbst vermarkten und irgendwie so, hey, hier, bitte, nimm mich. Also das ist schon eher so, dass da eine gewisse Mogelpackung heute bei den Geschichten dabei ist. Und ich weiß, dass das auch ganz gerne neue Webseiten so propagandieren, aber auch ganz gerne irgendwelche Agenten, die da gerade mal bei ihrem dritten Semester stehen, irgendwie Betriebswirtschaft oder Marketing oder so ein Quatsch, und plötzlich den Damen die Welt erklären und erzählen, ja. Im Endeffekt nur das Gute wollen, nämlich das Beste beziehungsweise ihr Geld. Ja.
Ich denke da voll gerne an dieses Andy Warhol-Zitat, dass in der Zukunft jeder seine 15 Minuten Fame kriegen wird. Und das klingt genau danach. Also ich war eigentlich dachte ich so, in deiner Geschichte, so die Frage, bringt dich Porno, bringt dich die Industrie näher an deine Sexualität oder eher weg? Wenn du das jetzt erzählst, so im jetzigen Moment mit diesem ganzen Gerangel um die Aufmerksamkeit und ums Geld, glaube ich, dass es dich eher wegbringt von der Sexualität, von deinem Spaß hin zu einer Fließband, ich muss dreimal die Woche was uploaden und das klingt nicht sehr sinnlich.
Ja, da gebe ich dir recht. Also ich stelle für mich fest, wenn man sich diesem Algorithmen hingibt oder hingeben, wenn man es dann machen möchte. Und am Anfang ist man auch hoch motiviert, man hat so diese Einsteigermentalität, dieses so Newcomer-Ding, alles ausprobieren, experimentell sein und so. Dann stelle ich schon fest, die sich besonders viel hingeben, die werden wirklich gnadenlos in den Mühlen zermahlen und die sind noch schneller raus als die meisten von damals. Und wir haben damals so gesagt, es gibt so eine Durchschnittszeit von Darstellerinnen so, die liegt so bei 5 Jahren. Heute möchte ich schon fast sagen, wenn du keinen Erfolg hast, dann hört sie schon nach einem Jahr auf oder so, weil du einfach merkst, dass der Druck, die ganzen Werbemaßnahmen, dieses ganze Verreisen unheimlich viel Aufwand beinhaltet. Erstmal gerecht werden muss. Ich habe vielleicht auch das Glück gehabt, ich bin damit groß geworden, ich bin hineingewachsen, ich weiß, wie das abläuft mit dem Verreisen, ich weiß, was in meinen Koffer reinkommt, ich mache mir auch nicht mehr so viel Stress, ich bin erfahren, selbst beim Verreisen, ich schmiere meine eigenen Brote und dann habe ich halt trotzdem was zu essen dabei, auch wenn die Bordküche mal ausfällt oder so. Und ich nutze das dann auch anders. Ich genieße dann auch zwischendurch die ruhigen Momente. Ich beobachte durchaus auch sehr viel. Und ich muss auch zugeben, wenn ich mehr machen würde, würde ich mehr Geld verdienen. Aber ich mache mit Absicht nicht alles mit, was da von mir abverlangt wird. Und ich musste auch leider immer wieder meine Fans vielleicht in dem Sinne ein bisschen enttäuschen, dass ich sage, Jungs, Mädels, ihr müsst schon warten, bis es soweit ist. Wenn ich mich danach fühle, dann gibt es den Clip. Aber dann kann dir auch keiner nachher sagen, das war ja alles nur gestellt, Nee, war es nicht. Ich habe mir dann doch an der Stelle dann Mühe gegeben und habe auch meine Stimmung, die ich in mir hatte an dem Tag, die habe ich auch so transportiert. Wenn es auch bedeutet für mich, dass ich weniger Geld verdiene, das ist so die Lehre, die ich aus der Pandemie gezogen habe tatsächlich. Und wo ich auch dann von diesen 100, 140 Drehs einfach runtergefahren bin und gesagt habe, so, es muss jetzt auch irgendwie mit 40, 50 Drehs im Jahr reichen, plus vielleicht nochmal ein bisschen den Eigencontent, was man so macht oder so, alle 1, 2 Wochen, wenn ich je nachdem, wie ich in der Stimmung bin. Es gibt gute Wochen, dann mache ich auch vielleicht mal 2, 3 Sachen. Ich suche mir auch meine Content-Creatorinnen oder Partner oder auch mit den Jungs, mit denen ich dann irgendwie Dreier-Action mache, mit den Mädels oder so, suche ich mir genau aus, dass das passt, dass da immer irgendwie, ich möchte mir nicht meinen Mut nehmen lassen. I don't want to sell my soul for everything.
Ja, ich habe gerade genau das gedacht. Ich war interessiert an so die, das ist ja auch ein energetisches Phänomen, also wie viel ich mich auslauge oder seelisch verkaufe. Hast du dich irgendwann in deiner Zeit auch mit Tantra, mit Sexualenergie beschäftigt? Wie, was das zwischenmenschlich mit dir macht, wenn du mit Menschen Sex hast du, wo du eigentlich vielleicht keinen Bock drauf hast oder Szenen machst, die dir an deine Grenze gehen?
Also ich sage jetzt wirklich, wie es ist, ein gutes Set, das ist natürlich anspruchsvoll und powert dich auch aus, Aber wenn du dann rückblickend darauf nochmal hinausschaust, sozusagen, auf das fertige Ergebnis, oder auch manchmal dann im Schnitt schon merkst, ach, das war lustig, das war nice, ja, dann merkst du richtig, wie deine Batterien wieder aufgeladen werden.
Okay. Ja.
Also es ist wirklich super wichtig, mit wem man sich umgibt bei dem Dreh. Ja, oder mit wem man auch sozusagen abhängt oder mit wem man eine Produktion macht.
Mhm.
Diese Wechselwirkung an Energie, weil du gibst, es ist ergeben und nehmen. Das ist auch so. Mhm. Genau wie mit der Dame, ja. Und selbst wenn das alles vielleicht manchmal auch ein bisschen gewissen, manchmal mechanischen Style hat, weil wir gewisse Sachen auch abarbeiten, auch selbst bei einem eigenen privaten Content arbeiten wir bestimmte Dinge ab. Das passiert ganz unterbewusst, ganz automatisch, ja. Klar, die meisten Darstellerinnen sagen auch, gut, ja, ich habe jetzt einen jungen Mann als User eingeladen oder ich mache es mit meinem Freund und in 80% der Fällen oder 70% der Fällen landen sie irgendwo doch auf den Knien oder sie landen zumindest erstmal an den Penis, ja, und machen ihn warm, ja, oder so, ja, und holen sozusagen erstmal irgendwie das Blut sozusagen, bringen das erstmal zum Zirkulieren in irgendeiner Weise, ja. Und damit kommen auch immer wieder gewisse Muster durch, ja, und diese Muster, da kann man uns dann wieder unterstellen, es ist gefaked oder so, aber es ist letzten Endes, wie es ist so, wir können halt nicht immer neue Damen raussuchen, wo wir das Feier irgendwie zum Erleuchten bringen, wo wir das ausprobieren, was, wie, wo geht oder so, das wäre dann auch eine ziemlich, das wäre dann noch viel schwieriger, weil ja gar nicht so viele nach wie vor gilt in diesem Job, wer es macht. Der muss mit gewisser Diskreditierung rechnen, ob nun über seinen Arbeitgeber oder auch durch die Familie etc. pp. Man wird denunziert, ja, man wird diffamiert in gewisser Weise manchmal auch, vielleicht auch von Freunden oder so. Das ist dann alles nicht so schön. Da geht auch eben Energie verloren. Ja, und diese Energie, die holst du dir dann hoffentlich wieder am Set zurück. Ich habe tatsächlich gemerkt, es gibt, also Tantra ist unheimlich interessant, weil es halt auch auf so einer mehr auf Gefühlsebene abläuft. Die Berührungspunkte ganz andere sind, ja, als sie sozusagen offensichtlich beim Porno irgendwie stattfinden. Und da ist eine ganze Menge, wenn man sich eben doch wenn man in sich hineingeht sozusagen, in diesen Flow, dass man diese Energie, die ist sozusagen da, die ist in deinen Zellen da, ja. Das würde man schon so fast Star Wars-mäßig sagen, so die Macht ist mit dir, ja, oder in dir. Aber ja, es ist so, ja, und je nachdem, was für eine Aufgabe du hast, powerst du die aus, aber auch ein guter Jedi-Ritter. Oder auch eine gute Jedi-Ritterin braucht trotzdem danach Ruhephasen, ja.
Ja. Hattest du schon mal irgendwie einen Moment oder eine Szene, wo du dachtest, boah, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen kann? Also wo du wirklich, keine Ahnung, alles schiefgegangen ist, ein ganzer Drehtag irgendwie, du hast nicht funktioniert, die Frau war mental im Widerstand. Gibt es solche Tage?
Ja, die gibt es. Ja, also die gibt es auf jeden Fall, ja.
Ja.
Das wäre dann doch eine zu bunte, tolle, positive Welt, wo es das nicht geben würde. Wir müssen halt so sagen, wie es ist, selbst auch wenn man eine Darstellerin bereits kennt, selbst wenn man auch das Produktionsteam bereits kennt, ja, es können immer wieder Stressfaktoren auftreten, plötzlich ist da irgendwo eine Baustelle und du hast irgendwelchen unangenehmen Sound im Hintergrund oder so.
Ja, okay.
Es gibt plötzlich Nachbarn, die sich darüber beschweren, dass da jetzt irgendwas gemacht wird oder gedreht wird oder sagen, ja, warum wird da plötzlich gestöhnt, was geht da ab? Da wird plötzlich die Polizei rufen, ja, die Frau hat geschrien. Ja. Und man wird plötzlich, man muss sich erklären, ja, es gibt durchaus solche Tage und man hat halt in dem Augenblick wird es vielleicht dann auch wieder so, dass man sich man muss schon dieses Set versuchen als Ganzes zu sehen. Das ist wie bei einem Filmset, ja. Im Idealfall haben die alles gebucht, eine Straße blockiert, ja, die Maske ist da, die haben dort irgendwie einen Toilettenwagen für ihre Leute, dies, das, jenes oder so, das muss alles bezahlt werden und so. Und alle sind im Prinzip gut beraten, auch trotz jeglicher, wenn die sagen, die wollen eigentlich einen Sonnenschein haben und deswegen dann, ja, dann müssen die trotzdem versuchen, das Beste aus diesem Produktionstag zu machen. Und so verhält es sich auch tatsächlich an einem Pornoset. Also wir versuchen natürlich allen gerecht zu werden, auch vor allem den Damen. Bei mir sind stehen die Damen immer besonders im Fokus, im Mittelpunkt natürlich, weil die Aufmerksamkeit sich und der meisten unserer Zuschauer sich auf die Damen tatsächlich
Klar, konzentriert.
Ja. Wobei es Gott sei Dank mittlerweile, also früher lag ja so der Anteil an weiblichen Zuschauern vielleicht so bei, ja, so bei 10%, mittlerweile steigt der schon so hoch auf 20, 25, sogar 30%, je nachdem, was für ein Genre ist. Wobei Apple Kalas durchaus noch einen höheren Anteil an den weiblichen Zuschauern hat oder so, oder auch überhaupt an Couples und an Paaren. Was natürlich auch sehr gut ist, weil damit auch in gewisser Weise der Fokus auch ein bisschen auf den Mann wieder zurückkommt, was auch super, was wir schon immer gesagt haben, super wichtig ist. Ohne den Mann ist das Set eben auch nur ein halbes Set, ja, und ohne die Frau in guter Stimmung steht und fällt dieses Set auch, ja. Das muss man so sagen, wie es ist. Ja, man versucht dann einfach das Beste draus zu machen, zieht dann durch, man redet natürlich viel miteinander und wenn alle sich einig sind, dass das Set durchgezogen wird, dann wird das Set auch durchgezogen, ja.
Du hörst den Rein und Raus Podcast. Dein Ort für sexuelle Persönlichkeitsentwicklung. Löse Scham, durchbrich alte Muster und spüre endlich klar, was du willst und wie du es bekommst. Mit Jones Bolt, Coach und Therapeut für Sex und Intimität. Kein Blabla, sondern klare Tools, mit denen du Unsicherheiten abschüttelst, deine erotische Ausstrahlung stärkst und deine Lust selbstbewusst lebst. Bist du dabei? Dann geh auf reinundraus.com für Workshops, Events und unseren Newsletter. Abonniere uns jetzt, lass eine 5-Sterne-Bewertung da und leg los, weil guter Sex im Kopf beginnt.
Ich finde es ganz schön, dass es auch durchkommt, dass es wirklich einfach Arbeit ist. Ich glaube, die generelle Vorstellung, wir haben vorher kurz mal telefoniert, ich war auch mal in Berlin in einem Dreh zu Besuch als Darsteller, beziehungsweise als Penis mit Körper dran. Ja, und da habe ich, also ich habe das damals explizit deshalb gemacht, weil ich klar immer nur Pornos gesehen habe und dachte, boah, das wäre doch, ist doch ein Traumleben, oder? Den ganzen Tag einfach vögeln und die ganzen Szenen erleben, die ich da im Film sehe. Und da war ich einen Tag vor Ort. Wahrscheinlich waren wir gemeinsam in diesem Dreh, haben wir rausgefunden, zu der
Zeit. Es könnte sein, tatsächlich, ja.
In dem Studio. Und ich dachte mir am Ende des Tages, wow, das war echt Arbeit. Das war wirklich krass anstrengend. Ich war durch danach. Und also da wird es sehr schnell klar, ob man auch dafür gemacht ist. Dann auch so von der Psychologie, vom Körper, von der mentalen, kann ich das Verfassung, kann ich das tragen, kann ich das aushalten? Ja.
Also das stimmt tatsächlich, da gebe ich dir recht, da spielen eine ganze Menge Faktoren zusammen. Ich habe mal festgestellt, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit bei der mentalen Verfassung zwischen Pornodarstellern und Rennfahrern tatsächlich. Also ich bin mit einem befreundet und wir haben festgestellt, das ist halt so, du bist halt ein Rennfahrer, der sitzt halt auch nur in seinem Wagen, der hat vielleicht noch das Glück, dass er mit seinem Kopfhörer noch eine gewisse Kommunikation hat oder so, aber er muss sich auf seinen Wagen verlassen, er muss mit seinen Mitstreitern sozusagen, die muss er genau im Auge behalten, er muss die Strecke sehr, sehr gut kennen, er muss also letzten Endes auch genau wissen, wann ja wie, wo aufs Gas, auf die Bremse tritt, ja, mit wie viel Druck er auf diese Bremse tritt oder auch nicht tritt, damit er eventuell noch jemanden überholt oder nicht, und er muss das wirklich knallhart durchziehen, bis zum Ende dieses Rennens. Also das sind dann 70, 80, 90 Runden, je nachdem, was abgeht. Und erst wenn diese finale Flagge kommt, dann fällt dieser ganze Druck ab. Und der berühmteste finale Flagge, wenn wir, die wird so geschüttelt bei uns, die Flagge. Wird erarbeitet, die Damen helfen dann auch mal mit, je nachdem, was gewünscht und gefragt ist. Aber dann fällt auch bei uns dieser Druck ab, dann wissen wir, die Szene ist jetzt im Kasten, wir haben die Comedy abgedreht, alle Schnittbilder sind auch drin, die Lichteinstellungen sind da, irgendwelche Schwierigkeiten, die wir hatten im Laufe des Rennens oder des Sets sozusagen, sind gelöst worden. Und wir können uns jetzt auf ein tolles Dinner oder so freuen. Oder je nachdem, oder einfach nur auf die Heimfahrt. Ja.
Wow. Ja. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich hab Lust, dir ein paar Fragen aus der Community zu stellen. Vielleicht, also es sind kleinere Fragen, du kannst dir vorstellen, die meisten sind natürlich doch interessiert an, boah, wie bereitest du dich auf den Dreh vor, wie kannst du sicher sein, dass dein Penis funktioniert und so weiter. Vielleicht gehen wir die Fragen ein bisschen durch, ich will schauen, ob wir so eine kleine Antwort dazu kriegen.
Ich bin gespannt.
Was passiert in dir vor einem Dreh? Hast du Lust? Hast du Druck? Hast du Fokus? Bist du in Meditation? Wie bist du drauf vor einem Dreh?
Ja, es kann schon einen gewissen Spannungsdruck geben. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel relativ wenig, wenn es jetzt ein neues Produktionsteam ist oder so, man kennt es nicht, man hat sich natürlich schon telefoniert oder so, dann muss man schon erstmal wissen, so was geht ab, oder der hat vielleicht irgendwie so erzählt von seiner Story oder von seinem Skript so, und man denkt so, ja, also das jetzt so genau so wird, wie er sich das vorstellt, so, das werden wir dann erst in der Action heraussehen oder so.
Ja.
Das gibt es natürlich schon, die Spannung. Man kann das auch durchaus vielleicht als Lampenfieber bezeichnen. Aber was halt den Unterschied macht, ja klar, Typen wie ich oder überhaupt Darsteller, Performerinnen, die suchen halt das Lampenfieber, das Licht, ja, das gleißende Licht. Sie wollen ja gerne davor stehen. Deshalb stürzen sie sich auch immer wieder von der Klippe und machen das. Aber ja, es kommt schon die gewisse Meditation trotzdem auch auf. Also ich habe meine Abläufe, ich dusche mich, wasche mich, rasiere mich, ich bin on the point, ich habe mich eingecremt, ich rieche irgendwie gut, ich habe nur ein kleines Parfüm dran, ein, zwei Spritzer, nicht übertrieben oder so, ja. Die Haare sind gemacht, dass das schon mal alles passt. Außer man stellt dann fest, man geht zum Make-up und die Make-up sagt dann so, ja, komm, wir machen die Haare jetzt so und so. Dann denkst du, ja, okay, hättest du was gesagt, hätte ich das doch einfach so gelassen. Und natürlich hat man seinen Koffer gepackt, seine Sachen, ein paar Wechselklamotten und so weiter und so fort.
Okay, also da ist eine Routine drin, höre ich raus vor allem. Ja.
Genau, da ist eine Routine mit bei. Und wenn das Set dann losgeht, ich schaue mir natürlich vorher das Set an. Ich gucke, wo sind die Lampen, wo soll das erste losgehen? Fangen wir mit der Comedy an. Wie viel Comedy ist, wird es sein? Wie viel Text ist es? Vielleicht habe ich vorher auch schon ein Skript bekommen. Kann mich schon so hineinleben. Ja, auch auf der Fahrt. Ich benutze ganz gerne die öffentlichen Verkehrsmittel und lese dann an meinem Handy schon so das Skript und denke und fühle mich schon so rein in diese Szenerie, die gefragt wird oder so, oder in die Comedy-Aufgabe. Also die Comedy-Aufgabe ist dann halt immer das Erzählende, der schauspielerische Charakter, wo wir dann noch irgendwie, weiß ich, entweder klassischen Handwerker spielen oder ganz unkonventionellen Social-Media-Beauftragten oder Fotografen oder ein Model oder what else, Oder auch einfach mal nur ein Koch oder so. Ein Koch. Solche Sachen finde ich eher selten, aber das ist immer aufwendig. Ich muss mal kochen, dann brutzelt das so. Der Tonmann hat so eigenen Ofennamen. Aber sowas hat einen gewissen Charme und Charakter. Ich mag auch zum Beispiel unheimlich so Zielen, die so, wenn es warm ist draußen, nicht zu kalt und es deutet sich an, es könnte eventuell regnen, dann sag ich immer, dann lass uns auf jeden Fall bitte weitermachen, weil das einfach so ganz selten vorkommt. Wenn wir Glück haben, dann ist auch ein Regenbogen oder so, ja. Und das hat so einen gewissen Charme und ich finde es dann ganz, ganz toll, weil es auch ganz selten ist und du bekommst es nicht so oft. Und dann ist es wieder die Aufgabe, die mich reizt. Dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Dann sage ich so, yes.
Das ist so die Kreativität oder die innere Produktion, die ich raushöre. Die nächste Frage ist: Gibt es eine Art von Mentalität, ein Ritual oder ein Gedankengang, der dafür sorgt, dass dein Penis oder dass dein Körper funktioniert? Hast du irgendwelche, einen Standard-Go-To-Film mit deinem Kopf, der macht, dass du geil wirst? Oder wie läuft das ab bei dir?
Durchaus stelle ich mir dann schon mal die Dame schon mal so ansatzweise vielleicht schon mal nackt vor. Lebe mich schon mal in die eine oder andere Position rein, denke mich rein in diese Position und denke so, ja, oder ich frage dann schon mal nach, ist das okay, wenn ich dich da und da lecke? Darf ich dich so und so anfassen? Ist das okay? Und wenn ich dann merke, ja, das geht so klar, dann bin ich auch schon sozusagen in meiner Environment. Es gab auch durchaus mal Sachen, wo ich gesagt habe, so, wenn jetzt, weißt du, das Hauptaufnahmeset ist irgendwie so, was weiß ich, 50 Meter entfernt und man ist irgendwie so gechillt irgendwo in so einem anderen Raum oder so und man sieht sich jetzt relativ wenig oder so, dann habe ich mir auch schon mal den ein oder anderen Porno von der Darstellerin angeguckt, und habe dann einfach schon mal den Penis vorbereitet, weil das ist auch ganz wichtig, der Penis ist wie ein Muskel, das gehört übrigens auch, deshalb mal zwischendurch immer mal wieder auch ein bisschen Kreuzworträtsel zu machen oder was anderes. aber so ähnlich ist das mit dem Penis auch, den einfach schon mal wirklich sozusagen sprichwörtlich anwichsen. Da kann man uns jetzt irgendwie eine gewisse Wichser-Mentalität unterstellen, aber die würde ich jedem auch wirklich raten, weil das ist halt ein Muskel, da muss erstmal Blut rein, der Schwellkörper muss sich schon mal füllen, die Venen weiten sich sozusagen und das ist dann wie bei einem Sportler, der macht sich auch vorher warm. Und dann funktioniert das schon mal tendenziell schon mal besser, als wenn du damit ganz zart behaarteten Lümmel herantrittst, so, und dann holst du den raus und stellst fest, oh, Außentemperatur ist aber heute ganz schön kalt hier in der Garage, wo wir gerade abhängen, so, ja. Also da musst du dann doch zumindest dich schon mal auch wieder so ein bisschen auf die Umgebung vorbereiten, ja.
Ja. Ja. Das passt, also geht über die nächste Frage, finde ich ganz geil. Also gibt es Tage, und wenn das passiert, was tust du, wenn es wirklich nicht funktioniert? Also brauchst du die blaue Pille oder kannst du da wirklich durchperformen?
Also ich schaffe es meistens tatsächlich, also ich gebe jetzt wirklich ehrlich zu, wie es ist, in den ersten 12 Jahren habe ich absolut nie eine blaue Pille genommen. Sie war auch gar nicht so verfügbar. Ja. Das heißt, man musste sich wirklich auch bei Engpässen, musste man sich selbst mental wirklich fassen. Das heißt, ich habe mich dann auch ganz abgekapselt, habe dann wirklich einen Raum gesucht mit absoluter Ruhe, wo ich selbst bin. Eine Dusche hat auch manchmal geholfen, einfach so eine kalt-warm-Dusche oder so, ja.
Ja,
wo man auch dann so, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, aber das habe ich auch gemacht, mit sich selbst redet, ja.
Ja, ja.
Was ist jetzt das Problem, Junge? Okay, du darfst sie nicht lecken. Okay, das will sie nicht, das möchte sie nicht, das gefällt dir nicht. Du hast nur relativ wenige Andockpositionen, Punkte, wo du sozusagen in deinen eigenen Mut reinkommst, aber du weißt, du kannst es, ja. Dann mach das halt so und so, such dir dann deinen Kopfkick nochmal, erinnere dich an eine gute Szene mit einer anderen Darstellerin, das kann auch durchaus mal vorkommen oder so, dann ist man vielleicht eben nicht 100% am Set, zumindest nicht mental, nicht so ganz, sondern so 50% oder 40% irgendwo noch so in den Gedanken, um sich eine gewisse Inspiration einzuholen, ja? Weil das darf man nicht vergessen, der Penis ist mit dem Hypothalamus verbunden, der Hypothalamus ist indirekt mit dem Gehirn verbunden, das funktioniert auf Großebene, visueller Ebene, auf biochemischer Ebene, auf Berührungsebene und so weiter und so fort. Desto mehr Punkte angesprochen werden, desto mehr kann der Hypothalamus letzten Endes Hormone absetzen, die dafür sorgen, dass der Penis sozusagen hochkommt, beziehungsweise deine Venen, also Blut durchlassen und die Venenklappen sich verschließen und sich dadurch das Blut in deinem Penis staut und du sozusagen in diese Geilheit kommst. Desto weniger Ansatzpunkte du hast, ja, desto weniger Hormone werden noch ausgeschüttet. Ja,
ja,
klar, man kann da vielleicht zwischendurch nochmal mit einem Snickers nachhelfen oder so und den Blutzuckerspiegel hochheben, ja. Aber man muss schauen, dass man dann sich irgendwo zumindest innerlich die eigene Inspiration holt, um den Hypothalamus letzten Endes einen Anlass zu geben, Hormone auszuschütten. Und wenn dann wirklich nochmal alle Stricke reißen aus irgendwelchen Gründen, ja, und sagt, wir brauchen aber diese Szene und der Darsteller ist vielleicht auch erkältet oder dem geht's gerade nicht so gut, der hat vielleicht Schmerzen in seinem Knie oder so, ja, und die Szene war aber wichtig, man konnte sie nicht absagen, weil alle irgendwie on the point waren, die Darsteller ist gekommen, ist geflogen irgendwo aus Australien und dies und das und jenes, dann gibt es durchaus nochmal die Möglichkeit des Hilfsmittels, aber auch hier gilt das Hilfsmittel ist nur ein Hilfsmittel. Es ist nicht der Hauptgarant für eine eindeutige Standfestigkeit. Also hier ist es im Prinzip nur der Venenblocker, der hinzugefügt wird. Aber du musst trotzdem selber dafür auch wieder Sorge tragen, dass du mental oder dass auch eben überhaupt erstmal Inspiration entsteht, geschieht oder so. Und auch das musst du dann versuchen, mit dir selbst auch im Reinen zu bringen, dass das überhaupt auch möglich ist. Und ich kann auch immer nur davor warnen, junge Leute, junge Männer, die heutzutage so relativ schnell dazu greifen, um dann den besonderen Liebhaber darzustellen.
Ja.
Werdet erstmal mit euch selbst eins im Reinen, ja, und wenn irgendwann mal aus irgendwelchen, weil ihr seid nicht berufsbedingt dazu irgendwie, ihr müsst das nicht berufsbedingt machen oder so. Eure Partnerin wird es euch auch verzeihen, wenn das eben mal nicht stattfindet oder so. Es gibt durchaus Männer, aber auch heutzutage, auch junge Männer, die schon unter gewissen Arbeitsdruck, Stress stehen oder auch unter Beziehungsprobleme vielleicht, ja, oder Probleme, familiäre Probleme haben, die sich dann durchaus auf den eigenen Libido auswirken. Aber auch da bitte bestimmt vorsichtig sein. Wenn du das jedes Mal als Ersatz machst, dann stimulierst du zwar deine Sexualität irgendwie, aber nicht deine in dir steckende intime Seele. Und die ist halt super wichtig, dass du die immer beibehältst. Und dann wird es auch irgendwann so ein gewisser Abhängigkeitsgrad. Und dann verspreche ich fast jedem, wenn ihr das immer wieder macht und sehr oft und hintereinander und so weiter und so fort, das kann gesundheitliche Probleme auslösen, ja. Mhm. Ihr gewöhnt euch daran, die Dosis wird immer höher, dies, das, jenes und das geht alles nach hinten los. Ja. Und eure intime Seele, die habt ihr verwahrlosen lassen sozusagen, eure eigene private Intimität. Und das ist dann schwer. Und dann wird es wirklich schwierig, ja. Und deshalb ist das eben, eigentlich ist es ja auch nur ein Hilfsmittel gewesen für ältere Männer oder überhaupt für Männer, die Potenzprobleme haben, zum Beispiel aufgrund von einem Unfall oder so, ja, dass die sozusagen ihre Sexualität noch ausleben konnten, die unbedingt eigentlich eine gute intime Seele haben, aber wo das eben mechanisch nicht mehr so funktioniert hat, ja. Also immer Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht bei dem Thema, ja. Wir Profidarsteller, wir gehen vorher auch zum Arzt, lassen uns beraten, lassen uns durchchecken, EKG, ob das alles in Ordnung ist, ob man das vereinen kann mit diesen Sachen. Ja. Und bitte kauft nicht irgendwelche Sachen irgendwo bei irgendwelchen Menschen auf dem Schwarzmarkt, auf der Straße. Ihr wisst nicht, was drin ist. Auch da sind die tollsten Verpackungen mit bei. Ihr wisst nicht wirklich, wie hoch es dosiert ist und ob euer Herz das nachher verträgt oder auch.
Wichtig. Super wichtig. Ich glaube, es gibt eine richtige Epidemie an Viagra und Cialis-Anwendungen und
ist so.
Ich habe wirklich auch schockierende mit Leuten gearbeitet, die wirklich schockierende hohe Dosis genommen haben. Ja. Trotzdem keine Erektion hatten.
Ja,
und dann merkst du erst, du sagst diese intime Seele, das finde ich eigentlich ganz schön. So, da ist was anderes, da hat was anderes Angst. Dein Körper funktioniert. Dein Körper ist gemacht, um zu funktionieren.
Ja, genau.
Deine Psyche macht den Strich durch die Rechnung.
Ja.
Okay, ich habe noch zwei Fragen, wenn du noch die Zeit hast.
Ja.
Die fand ich extrem spannend, die nächste. Gibt es in deiner Arbeit Momente, die sich heiliger oder echter anfühlen als viele private Begegnungen? Erinnerst du dich vielleicht an, wo du irgendwie gemerkt hast, boah, da war so eine besondere Connection, obwohl es ein Dreh war?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn bestimmte Faktoren wirklich matchen, ja?
Ja.
Optik, Biochemie, Charakter, Humor, sexuelle Praktiken, ja? Dann hast du schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das durchaus auch sehr intime Momente wären, auch an einem Pornoset. Also ich möchte fast sagen, es gab doch einige Szenen, die tatsächlich einen sehr intimen, absolut realen Wert hatten. Und das ist eigentlich auch tatsächlich ein guter Kameramann, ein guter Produzent, der sucht auch nach solchen wenigen Momenten, wo er sagt, oh, das war schön, euch dabei zuzusehen. Es hat dann irgendwie alle das Herz erfreut, erheilt, ja, auch wo dann selbst die Make-up sagt so, wow, ja. Oder auch selbst der Tonmann sagt, Alter, ich fand's mega. Es war nur vom Sound schon allein her mega oder so. Und dann merkt man so, da gibt man denen dann auch wieder Energie zurück. Da sind wir wieder bei diesem Tantrischen sozusagen. Und ich hatte einige solche Szenen. Mit meiner damaligen Freundin war ich lange Zeit zusammen. Mit der hatte ich auch viele solcher intimen Momente vor der Kamera. Ich hatte aber auch bei Eric Callas damals auch einen sehr schönen Moment, zwei sehr schöne Momente, tatsächlich einmal auch für X-Confession, aber auch einmal mit der Andy James. Die war schon zu dem damaligen Zeitpunkt, war sie 54, ich war 42. Und ich muss sagen, es hat einfach sofort gematcht, ja, weil sie einfach, es hat einfach super gepasst, ja. Und da habe ich gemerkt, so, wow, da geht was, auch noch in meinem Alter mit einer älteren Frau zu drehen. Und was ich ganz toll fand, weil da ist so viel Tiefe und Sinnlichkeit mit drin gewesen in dieser Szene, bei The Wedding war das gewesen, wo ich dann einfach, immer wieder schaue ich mir diese Szene wirklich sehr, sehr gerne an. Aber da merkt man es eigentlich auch, wenn man es sich anguckt, dass ich da voll drin bin, ja. Ich nehme die, packe die und küsse sie und so. Und ganz schön, tolle Momente. Auf jeden Fall gibt es die. Es gibt diese Momente, ja. Ihr müsst nur genau hinschauen.
Kannst du, und also das ist die zweite Frage, kannst du nach so vielen Szenen, nach so vielen Partnerinnen, kannst du noch überrascht werden? Ja. Hast du Sex durchgespielt oder kannst du. Gibt es noch Momente, wo du sagst, boah, krass, spannend, habe ich noch nie erlebt?
Doch, die gibt es auf jeden Fall noch. Also, weil ja jede Frau, also ich habe ja hier so ein Tattoo, ja, das ist ja, jetzt müsste ich meinen Arm hier nochmal frei machen, aber ich versuche es nochmal ein bisschen zu machen für euch. hier nochmal kurz melden, bevor ich mich komplett ausziehe hier. Da ist ja die Lady, meine Lieblingsdame, ja, die sozusagen die Heilige, die Hure, ja. Aber eben, genau. Und da steht eigentlich, da gibt es noch diesen Spruch, every woman is a mystery to be solved. Ja.
Ja.
Und das ist auch so. Also jede Frau hat ein Geheimnis oder mehrere Geheimnisse, sie haben viele Geheimnisse. Und wenn man Glück hat, zwischendurch, ja, trifft man genau die richtige, ich sag jetzt mal, Zahlenkombination.
Ja, ja,
klick,
ja.
Klick, 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 ja. Und plötzlich öffnet sich da eine Truhe, eine Schublade oder eine Schatulle in dieser Frau und man bekommt einen ganz bezaubernden oder interessanten oder humorvollen Einblick in ihre Welt. Und doch, ja, den gibt's auf jeden Fall. Und ich bin freue mich auch immer wieder, wenn es zu diesen Momenten kommt. Ja, also es ist nicht häufig, weil man kann nicht erwarten, dass man jede Frau sich sofort einem öffnet. Ja, das ist auch einfach nicht so der Fall. Die Frauen sind schon natürlich auch erstmal darauf bedacht, in gewisser Weise auch ein bisschen Job vom Privaten zu trennen. Ja, aber gerade manchmal matcht das eben doch sofort, aber die meisten, die lernen sich auch über einen bestimmten Zeitraum kennen und dann kommt man auch dem geheimen Code, The Da Vinci Code näher. Ja, und dann kann man da auch durchaus nochmal Überraschungen erleben, ja.
Vielen Dank, cool. Ja. Was bringt die Zukunft für dich? Wirst du irgendwann, was wirst du in 10 Jahren machen? Wirst du dann so ein Rocco Siffredi, der immer noch, oder wirst du irgendwann aufhören? Willst du irgendwann nur noch produzieren? Oder wie sieht das so deine
Zukunft? Also ich sehe mich jetzt nicht in 10 Jahren so wie Rocco Siffredi da immer noch drehen. Tatsächlich, ich meine, ich will ehrlich sein, wenn ich in 10 Jahren noch drehen darf, dann wäre ich 53. Dann wäre das eine besondere Ehre, ja. Auch eine besondere Ehre, je nachdem mit den Damen überhaupt sozusagen auch in dem Alter dann noch überhaupt vor der Kamera stehen zu dürfen, ist schon dann immer noch eine Ausnahme. Aber ich würde bei Weitem nicht mehr das Pensum abrufen können oder auch wollen, was ich jemals gemacht habe. Und würde mich auch wahrscheinlich nur für ganz extravagante Produktionen hingeben. Von daher sehe ich mich hoffentlich eher in der Produzentenrolle hinter der Kamera näher auch beim Scriptwriting, beim Gestalten, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Set, beim Filmset, beim Kino als Intimitätskoordinator. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und vielleicht auch bei Workshops, ja, die ich zusammen mit anderen Fachleuten ausrichte, wo wir auf die Sexualität von Paaren eingehen oder auf Beziehungsprobleme und versuchen oder auch auf sowas vielleicht wie die Pornosucht, ja, aus meiner Sicht auch in Angriff zu nehmen und dem einen oder anderen zu helfen. Wir wissen, wir haben eine Generation Z, die ist mittlerweile, also die ist eben doch schon extremst mit Pornofantasien groß geworden. Da können wir leider nicht alles gutheißen. Ja, es ist, wie es ist. Es ist auch einiges schiefgegangen. Und wir müssen vielleicht auch in dem Zusammenhang noch das eine oder andere reparieren in Zukunft wieder. Mhm. Ja, oder wieder gerade rücken. Oder wir ein normales Sexualbild aufbauen. Und dazu würde ich auch gerne noch beitragen wollen. Ich habe das zwar immer versucht, während meiner Laufbahn, ich habe das immer gesagt, versuche es mit Stil, ja, also sei ein Kavalier. Auch ein Kavalier kann eine Ficker-Mentalität haben, aber macht das immer alles mit Stil und versucht den Damen vor allem immer auf Augenhöhe zu begegnen. Ja, respektvoll, das ist ganz wichtig. Ja.
Spannend, also das zeichnet ein ganz anderes Bild. Du bist eher für meine Begriffe so in der Aufklärungskultur und weniger im Entertainment unterwegs, wenn du so sprichst und sagst, da gibt es mehr dahinter, du willst. Oder gerade wenn du von der Generation sprichst, die vielleicht Probleme damit hat. Ja,
ist so. Ja. Also Entertainment darf ja gut sein, ja, es ist ja nicht die Frage. Ja. Aber wir müssen halt uns auch selbst immer wieder reflektieren mit unserer Arbeit, die wir geleistet haben oder so. Und wie gesagt, im Nachhinein bin ich auch nicht mit allen Sets, die ich gemacht habe, glücklich. Ich bin vielleicht auch mit 18, 19, 20, 21 in das ein oder andere Set gestolpert, was ich vielleicht damals noch ganz cool fand, was ich heute so im Nachhinein würde sagen, so, ja, eigentlich hat es auch dazu beigetragen, vielleicht ein falsches Bild aufzubauen, ja. Mhm. Also da muss ich mir eben auch Asche aufs Haupt werfen. Aber ich habe es trotzdem irgendwann mal auch erkannt. Ja, und das müssen versuchen, und vor allem die Einstellung dazu ist wichtig, dass man sich selbst reflektiert und auch eingesteht, ja, da kann man eben was besser machen. Ja, das war ja dann nach 7 Jahren so dieser Break, wo ich gesagt habe, so eigentlich ganz gut, doch, aber es geht noch besser. Man kann irgendwie noch mehr schauspielern oder man kann auch noch ein bisschen mehr intimere Momente reinpacken, ja, um das Ganze noch in authentischer wieder zu machen oder zu blucken zu lassen. Und ja, Entertainment ist ja trotzdem wichtig, dass wir auch immer wieder mal ein bisschen abgeholt werden aus unserem Alltag, ja, oder aus unserem spröden Dasein oder wenn es draußen sehr grau ist oder so, man besucht ein erotisches Kabarett oder so, ja, dann geht man auch vielleicht bei Regen mit einem Grinsen durch die Straße, durch die Welt, ja.
Was war das, also die Sets, von denen du gerade gesprochen hast, die du vielleicht nicht mehr machen würdest oder im Nachhinein anzweifelst, was war das Thema? Also waren die gewaltvoll oder hatten die ein falsches Frauenbild oder was würdest du aus heutiger Sicht sagen?
Ja, es sind so eine ganz so merkwürdigen Familienkonstellationen.
Aha.
Ja, wo plötzlich irgendwie, also da war ich wie gesagt sehr jung, wo plötzlich dann irgendwie das irgendwie verführt wird oder so oder der Vater macht dann plötzlich mit der Tochter rum, nicht mit der Tochter, sondern mit der Schwiegertochter und der Sohn ist auch noch mit dabei und dann bumsen beide sie irgendwie. Das mag schon durchaus sein, dass das mal privat irgendwo stattgefunden hat oder so, weil warum auch immer, warum nicht, aber nicht in einer Konstellation mit einer Relationship finde ich das nicht gut. Da ist einfach die Grenze für mich persönlich. Ja. Wenn Vater und Sohn eine x-beliebige dritte Frau irgendwo, weißt du, man lernt sich da kennen und die so geredet, ja, ich bin heute aber auch nur einen Abend da und irgendwie kann ich mich gerade nicht entscheiden oder so. Und die können das ab, meinetwegen, ja. Dann gibt es auch Mütter und Töchter, die sowas schon durchgezogen haben. Aber wenn es dann irgendwie verwandtschaftliche Verhältnisse sind oder so, dann sage ich so, Leute, das ist einfach, da ist die Grenze, das muss man dann, da muss man aufhören. Ja, da ist dann einfach Schluss. Weil wir müssen uns immer noch bei dem, genau, deine intime Seele darfst du dir auch nicht selbst jetzt, also du musst dir schon noch selbst, es muss dir möglich sein, noch selbst in den Spiegel zu schauen und zu sagen, wer bin ich, ja? Und was bin ich und mit welchen Werten stehe ich im Leben, ja?
Ja.
Und wie lebe ich diese Werte? Und da müssen wir halt dann auch zwischendurch Abschläge machen, ne?
Voll.
Abschläge sind ja keine Abschläge.
Als Darsteller hast du die Macht. Ich glaube, was interessant wird, ist so die Zukunft von Sex in Kombination mit AI. Weil da kann ich mir letztendlich alles selber zusammenbauen und ich brauche nicht mehr deine Integrität oder deine Haltung, sondern ich kann ja einen digitalen Schauspieler machen lassen, was ich will. Denkst du darüber nach, wie AI die Branche verändern wird oder prägen wird die nächsten Jahre?
Ja, also es wird schon eine ganze Menge passieren, das davon ist auszugeben, weil es ist immer so bei einer Revolution, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Die Möglichkeiten sind ruckzuck mit einer App auf dem Handy runterzuladen. Auch ich bin durchaus fasziniert von dem einen oder anderen, was man da aus einem Bild herausholen kann oder wie man ein Video verändern kann. Mhm. Aber ich merke trotzdem für mich selbst, gerade bei Sexualität, Sexualität ist eben nur dann wirklich eine Message, wenn sie noch echt praktiziert wird. Man kann natürlich animierte Figuren zeigen, man kann das auch sicherlich, also rein animierte Figuren, man kann das sicherlich auch auf ein gewisses Level hochbringen, durchaus, ja, man kann sich ja ganz viele auch sehr, sehr gute Pornografie oder Filme oder Sexfilme, Erotikfilme anschauen und kann dann alle dieses Wissen da vielleicht reinpacken oder so. Aber am Ende des Tages ist es dann doch einfach unique und einzigartig, wenn man weiß, dass das wirklich zwei echte Darsteller gemacht haben und man eventuell diesen Zauber eben auch dann, diese Intimität, wirklich spürt, ja, und sie einen dann antatscht und wirklich abholt. Das ist mit Animationsfilmen sehr, 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 sehr schwer zu machen. Ja, also auch selbst bei guten Animationsfilmen, wenn wir in den letzten 20 Jahren zurückdenken oder so, ja, da gibt es nur sehr, 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 sehr wenige, die das, die in den Bereich kommen, ja. Mhm. Echte Traurigkeit, Susi und Strolchi, wenn dieser Hund angefahren wird oder so, ja. also, weißt du, oder bei Wall-E oder so, wo man dann feststellt, der ist ganz allein und einsam oder so und verrichtet seine Arbeit. Aber das sind so wirklich, das sind eben die Ausnahmefilme und da merkst du, und hinter diesen Ausnahmefilmen stecken aber auch letzten Endes wieder echte Menschen, ja.
Ja, menschliche
Emotionen. Die da
Emotionen
eben wirklich mit ihrer Seele drin hängen, ja, und alles geben. Und das sind seltene Ausnahmen, aber es ist nicht unmöglich, aber ich denke, dass die echten Menschen doch noch den Unterschied machen werden, auch in Zukunft, auch wenn dieser Hype, der wird jetzt erstmal hochgehen, Und dann wissen wir, wie es ist bei so einer Blase. Irgendwann sind wir den allen überdrüssig, weil irgendwann ist es dann immer doch langweilig und dann suchen wir wieder das Echte, das Authentische, eben das Heilige, ja, was es umwirbt, ja.
Ich bin gespannt, welche Filme wir von dir in 10 Jahren sehen werden. Ja,
ja, es wird auf jeden Fall Filme geben. Also ich bastle schon an einem auch wieder süffisanten Film. Und ich gebe mir Mühe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich lerne aus meinen Niederlagen oder aus meinen Versuchen immer wieder und versuche immer so ein bisschen den Zeitgeist abzugreifen. Nicht alles ist vielleicht immer ganz klar. Das habe ich jetzt aus meinem Pornfilm-Festival-Erfahrungen gelernt dieses Jahr. Da gab es zumindest dann doch Bemerkungen, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimmte. Also das oder Vorwürfe. Aber das habe ich dann auch gelernt. Als Filmemacher musst du erstmal Kritik aushalten und du musst vielleicht hin und wieder auch an deiner Message, die du senden möchtest, die muss vielleicht noch ein bisschen klarer gestaltet werden. Sonst ist da vielleicht doch zu viel offener Raum für merkwürdige Aussagen, die so nicht gewollt waren. Ja, aber das ist dann auch so. Wir können ja auch nicht jeden Geschmack treffen am Ende des Tages. Ja, wir versuchen es irgendwie, ja, so und versuchen so viele wie möglich abzuholen. Wenn das klappt, yay. Und wenn nicht, dann wie zwei Ader.
Was war deine Kritik beim Pornfilmfestival? Das kann ich mir darunter vorstellen. Geht es da um Awareness oder um Gerechtigkeitsthemen oder Suchtthemen?
Ja, also es war tatsächlich ein Film über KI-generierte Avatare. Es wurde eine Identität gestohlen. Also wollte ich in dem Film auf die Gefahren darauf hinweisen von gestohlenen Identitäten. Aha. Dass das nicht unbedingt irgendwelche merkwürdigen Menschen sein müssen, die komisch aussehen oder so, sondern dass das auch dass es eine Situation geben kann, die bei mir war, in meinem Fall war es so, dass ein Mitte 30er Typ sozusagen, also ein Vater, genau, der hat also auch schon eine volljährige Tochter und die hat eine beste Freundin, die ist natürlich auch schon volljährig, ja. Und von der klaut er sich die Identität von der besten Freundin seiner Tochter, und steckt das alles in so einem KI-generierten Avatar, lässt sich das auch so machen von so einem Typen, der vielleicht aber gar nicht weiß, dass das eine geklaute Identität ist und so. Aber er macht diesen Wunsch möglich, weil es Menschen gibt, die sagen, ich habe aber einen bestimmten Wunsch nach einer perfekten Traumfrau oder so, und hat vielleicht zu wenig geprüft, zu wenig hinterfragt, gibt's diese Person in echt oder so.
Ja.
Und dann haben wir das Ganze noch mit Sex, mit einer Sexpuppe kombiniert.
Okay.
Das heißt, er hat ein Virtual Reality-Erlebnis und vergnügt sich gleichzeitig in echt sozusagen in Reality mit der Sexpuppe, sodass sozusagen Gefühl und visuelle Wahrnehmung für ihn sich sehr nah an der, zumindest an der Realität anfühlt. Und das war damit auch wirklich gemeint, Leute, wir müssen aufpassen, was da abgeht. Ja. Das kann eben auch dazu führen, dass jemand vielleicht irgendwann Grenzen überschreitet. Und es gibt jetzt tatsächlich erst so einen Fall, dass es mir tatsächlich von einer der Zuschauerinnen, die beim Pornfilmfestival gewesen ist, meinen Film gesehen hat, die hat mir diesen Artikel rübergeschickt, dass ein Oberschullehrer von einer 16-Jährigen per Bilder die Identität, also auch die Bilder genommen hat und da im Prinzip also einen eigenen Pornofilm kreiert hat oder so.
Ja, habe ich gesehen.
Und genau, diese Gefahren, die sind ja tatsächlich real. Und wir wollten darauf hinweisen, auf diese Gefahren, ja.
Ja.
Weil
ja.
wir dann gerade bei dem Thema mit den Sexpuppen waren, mit den sogenannten, weil die sind ja aus Silikon, die können halt nicht Ja oder Nein sagen, haben wir halt noch so eine Szene eingebaut, wo ein Mann mit seiner eigenen Sexualität nicht klarkommt, er kommt nicht zum Orgasmus und er ist dann sehr verärgert und nicht zufrieden und plötzlich fällt nur noch, das ist eigentlich nicht absichtlich gewesen, aber weil er halt auch sehr rough ist, fällt dieser Sexpuppe auch noch der Kopf ab, ja. Und das bringt ihn jetzt natürlich komplett raus aus seiner Sexualität und er ist sehr wütend darüber und dann nimmt er sich so eine Gerte und dann schreit er rum und so und ist wütend, ja, also wir zeigen das so relativ kurz, weil wir das auch nicht verherrlichen wollten oder sowas, ja,
ja.
Aber uns ist eben durchaus bewusst, dass es Gewalt gegen Sexarbeitern gibt, ja, und wir das überhaupt nicht, absolut nicht supporten, im gar keinsten Fall, also überhaupt nicht. Wir können aber nicht ausschließen, dass sich Leute vielleicht eine Sexpuppe kaufen, um damit wirklich Dinge anzutun, die absolut im echten Leben illegal wären. oder
ja,
sie.
Ja, ja,
ja.
Ja,
klar, und da ist eine gewisse Gefahr, ja. Auf der einen Seite habe ich schon Aussagen von Leuten gehört, ja, dann lass sie doch mit Sexpuppen so eine Perversion ausleben oder so. Und dann sage ich, ja, Moment, aber die Sexpuppe ist dann irgendwann aber auch der erste Schritt vielleicht, trotzdem zu einer anderen Ebene. Und da müssen wir auch extrem aufpassen. In meinem Film wollte ich auf Gefahren hinweisen. Und es ist mir leider unterstellt worden, weil es halt ein paar lustige Momente gibt, weil es gibt so Schnittbilder zwischen dieser POV-Ansicht, Virtual Reality und der Sexpuppe, wie dann die Sexpuppe einfach nur trocken so da liegt und durchgenudelt wird. Ja? Ja. Da gab es natürlich so zwischendurch Gelächter. Ja, und da wurde mir unterstellt, dass ich das dadurch verherrlichen würde und so weiter und so fort. Aha. Und ich habe dann eigentlich versucht zu erklären, dass man das da durchaus erstmal so ein paar von diesen lustigen Szenen, die sind durch Zufall entstanden, die sind mir auch erst im Schnitt bewusst geworden, dass es die dann tatsächlich gibt dadurch.
Ja, ja, ja.
Und ich habe dann festgestellt, naja, es ähnelt fast so ein bisschen der Aussage von Charlie Chaplin, der einst gesagt hat, watching a life close is a tragedy, ja,
yeah.
But with a distance it looks like a comedy. Ja,
ja, ja, ja, ja.
Und da hat er durchaus in gewisser Weise recht. Und wir erleben uns auch selbst, wir erwischen uns auch selbst, egal wie gut wir manchmal gestrickt sind und versuchen, so die korrektesten Menschen zu sein, dass wir manchmal situationsabhängig oder in einer bestimmten Gruppe oder manchmal auch so einen Witz reißen, auch vielleicht alle drüber lachen in dem Moment und man stellt vielleicht sogar noch relativ gleich fest, ja, Moment, nee, das sagt man nicht, darüber sollte man jetzt nicht lachen,
dann muss
man das in die Dark Satire packen. Oder man stellt auch einfach später nochmal fest, ja, eigentlich habe ich drüber gelacht, ja, wie man zum Beispiel, oh, in der Schule wird jemand gemobbt, ja, dann fanden die das erstmal lustig oder so und dann haben sie vielleicht später nochmal drüber nachgedacht und sagen, ja, aber eigentlich ist es dann doch nicht so schön oder jemand hat es einem dann gesagt, ja.
Ja, ja.
Und und das ist einfach, in meinem Film habe ich durchaus das eine oder andere, den einen oder anderen Statement so ein bisschen offen gelassen. Der wurde mir dann eben ein bisschen tatsächlich von sehr kritischen Damen ist ja mir um die Ohren geflogen sozusagen. Ich habe es versucht zu erklären. Sie waren dann nicht so, also sie waren dann auch schon sehr festgefahren auf ihre Meinung. Ja. Sie haben mich dann The Bad Guy genannt und so. Oh, und dann dachte ich auch wieder, okay, das ist jetzt aber auch nicht irgendwie so Sinn und Zweck von dem Festival, denn es geht ja schon darum, auch zwischendurch Filme zu zeigen, wo wir vielleicht eine Message drin haben, wo provoziert wird, wo rebelliert wird oder so. Und dass mir das dann so ausgelegt wird, dass ich das verherrliche und unterstütze, das war dann so, wo ich dann da habe ich mich persönlich dann auch angegriffen gefühlt, das war dann nicht so schön.
Ja, ja. Ich finde es ganz gut. Ich glaube, ich verstehe, ich erkenne den Effekt, einfach ein Zukunftsszenarien einfach auch zu zeigen, was passieren könnte. Und dann sind Leute zu Recht erregt, sage ich mal, im Sinne von fuck, okay. Aber du zeigst ja Dinge, die sind sehr nah an der Realität schon. Ja, ja. Deshalb, wir können nicht die Augen zumachen und so tun, als gäbe es das nicht, nur weil wir es nicht ganz
Das war meine Intention. Ja, ja, das war wirklich meine Intention.
Ja.
Ich habe dann auch gemerkt, vielleicht lag es auch daran, weil es ja eher eine deutsche Produktion war. Die Damen, die das kritisiert hatten, die waren eher vom Internationalen, die waren auch selber so ein bisschen, die waren auch Teil des Festivals, hatten auch eigene Filme.
Ja.
Und da kann es vielleicht auch sein, dass vielleicht die deutsche Sprache nicht eins zu eins so übersetzt werden konnte und es dann bei denen auch ein bisschen anders ankam. Aber es war genau mein Punkt. Ich wollte schon eine gewisse Realität zeigen. Das war ja auch eine Geschichte so im Black Mirror-Style, habe ich das
ja auch betont. Ich habe es mir gedacht. Ja. Ich habe es mir gedacht, ja.
Also es genau geht halt um eine Dystopie. Aber ja, manchmal war das so. Aber es gab auch viele im Publikum, die mir die das durchaus gut fanden, dass es gezeigt worden ist, die auch tatsächlich so ein bisschen für mich getan oder auch für unser Team, für unseren Film so ein bisschen gekämpft haben. Ihr seid dann, nee, das sehe ich aber nicht so, nein, wie kommst du denn jetzt darauf und so. Das hat mich dann auch wieder ein bisschen bestärkt und da habe ich dann gemerkt, ja, okay, das gibt halt auch, man kann sie halt nicht alle erreichen manchmal und manchmal muss man seine Message noch ein bisschen klarer strukturieren und senden.
Ja, jetzt verstehe
ich hätte mir auch gewünscht, am Ende vielleicht so eine Art Cyberpolizei noch einzubauen.
Ja, jetzt verstehe ich das.
Die hätten ihn dann direkt gecatcht so. Und dann die letzte Aussage von seiner Tochter, weil er holt ja seine Tochter, die beste Freundin, nochmal vom Fitnessstudio ab, ist dann so, Papa, was hast du getan oder so, weißt du so, und man sieht dann nochmal so eine Blende und so, aber weißt du, Money, Zeit, es ist dann auch, es hat dann vielleicht daran gefehlt so ein bisschen, aber gut, ist dann so. Ja, als Filmemacher muss ich mich auch der Kritik stellen. Ja.
Sehr geil. Cool. Wir sind zeitlich am Ende. Ich freue mich riesig darüber. Ich bin gespannt, wie die Folge ankommen wird. Ich bin mir sicher, dass noch Rückfragen dazu kommen.
Gerne, gerne.
Wer weiß, vielleicht leite ich sie weiter, wenn es eine Wenn es eine direkte E-Mail ist, vielleicht müssen wir nochmal sprechen. Das wird sich
dann zeigen. Ja. Vielleicht gibt es eine Zuschauerin die oder Zuschauer, die den Film gesehen haben und gesagt hat, aber da habe ich noch mal eine Frage zu.
Ja, dann komm mal her damit. Ja. Ich bin persönlich inspiriert. Ich habe vor ein, zwei Jahren habe ich mal eine OnlyFans-Experiment gewagt und habe Pornos online gestellt. Und ich bin wieder inspiriert, weil du vorhin erzählt hast, du hast 7 Jahre nicht geguckt, deine eigenen Filme. Ich habe das damals auch verwendet als eine Art von Schamtherapie, wirklich mich selber zu sehen und auch von anderen gesehen zu werden. Ich finde, da ist schon was drin, da ist schon was, sehr viel persönliche Entwicklung dran.
Ja, ja, ja.
Überlege ich mir, was ich daraus mache, aus dieser Inspiration. Und ich bin mir sicher, viele andere sind auch dazu inspiriert. Zumindest mal nach dir zu googeln. Man findet dich wahrscheinlich online. Jason Steele wird man dich auf allen Plattformen finden, wer wissen will, wer du bist.
Es gibt einige Vermerke, ja. Vor allem, weißt du, was lustig ist? Ich wollte mir letztens einfach mal so aus Spaß, habe ich gesagt, so, ich habe ja hier, habe ich hier dieses ChatGPT, ne? Ja. Aus Spaß so gedacht, ach komm, erstell mir doch meine Biografie,
Jason
Steele.
Ja.
Keine Auskunft, ja, weil ChatGPT dann anscheinend komplett aufhört bei dem ganzen Thema.
Ja, natürlich. Ja.
Dann haben wir das nochmal woanders getestet, ich habe dann Obi gesagt, das kann doch gar nichts gehen. Ich muss nur Jason Steele Pornodarsteller oder Jason Steele aus Deutschland eingeben oder Jason Steele einfach und finde bei Google wahnsinnig viel Zeug, ja. Und ChatGPT, ja, kriegt das also anscheinend nicht auf die Reihe oder hat es nicht auf die Reihe oder lässt es nicht zu, Informationen frei zu preiszugeben oder irgendwie zusammen zu erstellen, was ich auch als sehr disgusting empfinde tatsächlich, ja.
Ja. Ja,
aber dasselbe gilt auch übrigens für Wikipedia. Bei Wikipedia gibt es anscheinend auch in die Wissen Sex-Ban. Ja, also da wird man nicht erwähnt, beziehungsweise ich werde zweimal irgendwie mal ganz kurz einmal namentlich erwähnt oder so. Aber es gibt keine Übersicht oder so zu mir, wo ich dann auch denke, ja Leute, 25 Jahre wäre schon mal ein Wikipedia-Eintrag eigentlich wert. Oder so. Aber auch da verwehrt sich Wikipedia. Da gibt es anscheinend keine Relevanz aus ihrer Sicht zumindest. Ja. Wir werden sehen, im Zeitalter der sexuellen Aufklärung, in dem wir uns ja jetzt doch gerade befinden oder zumindest in dieser Dekade, die jetzt noch so herankommt, da wird sich noch eine Menge ändern und da würde ich mich schon zumindest auch von den Internetanbietern, Seiten, wie auch immer, wünschen, dass die dort auch mehr zulassen, dass eben auch mehr Kommunikation vor allem stattfindet, weil nur Kommunikation löst Missverständnisse auf und der Diskurs ist super wichtig und nur so kommen wir auch bei dem ganzen Thema weiter. Das in eine Schublade zurückpacken, das wird letzten Endes wieder nur weiter zu noch weiteren Problemen führen, ja, die wir dann mal mit der Herren irgendwie.
Ja, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank. Ja, cool. Also, vielen Dank nochmal für deine Zeit und wir hören uns mit Sicherheit bald wieder.
Na so.
Ciao, ciao.